Bei anderen Themen bin ich nicht der Meinung, dass ein Kinderbuch reicht, um sich zu informieren. Aber beim Thema Weltraum ist das komplett anders.
Diverse Kinderbücher, der Podcast. Bücher zum Thema
Weltall. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Diverse Kinderbücher Podcast. Bevor ich loslege, möchte ich noch kurz was richtigstellen. Und zwar in der Folge zum Thema politische Bildung hat mein Gast gesagt, dass Julie C. wohl keine Demokratieexpertin sei. Und eine aufmerksame Hörerin hat dann rückgemeldet, dass das gar nicht so ist, sondern tatsächlich ist Julie C. Verfassungsrichterin, was heißt, dass sie eine ziemliche Demokratieexpertin ist. Umso verwunderlicher, dass ihr Buch, ihr Kinderbuch zum Thema Demokratie nicht so richtig empfehlenswert ist. Aber danke, danke, danke für das Feedback. Ich finde das wirklich voll schön, wenn Leute so aufmerksam die Folgen hören. Und jetzt lege ich los mit dem neuen Thema. Und zwar ist das eins, zu dem es nicht wirklich viele Hot Takes geben wird, aber dafür umso mehr Bücher. Weil ich weiß nicht, warum gerade beim Thema Weltall konnte ich mich fast gar nicht auf eine Auswahl beschränken. Und es sind auch mehr Bücher, die ich heute vorstelle, als üblich. Es ist so ein Packen Bilderbücher, einige Sachbücher und, was ja wirklich eine Seltenheit ist, empfehlenswerte ErstleserInnenbücher. Und Leserate Roh hat sich auch was Großartiges ausgesucht. Ich beginne mal mit den Bilderbüchern, die ich mir rausgesucht habe. Übrigens, es gibt ja wirklich viel mehr zu dem Thema. Zum Beispiel, spontan fällt mir ein aus dem Asborn Verlag. Da gibt es unglaublich nette Bilderbücher, Klappenbücher für kleinere Kinder, die ich jetzt alle nicht reinnehmen konnte in die Folge, weil das zu viel geworden wäre. Aber wenn ihr auf der Website schaut, buu.ch, da gibt es eine Suchfunktion, wenn man dann da eingibt, Weltraum, Weltall, Astronautin und wir das hoffentlich richtig getaggt haben, dann müsste da eine Riesenliste aufploppen, wo ihr weitersuchen könnt. Und keine Sorge, auch die Bücher, die ich heute vorstelle, habe ich in den Shownotes alle noch einzeln verlinkt, also entweder in den Shownotes oder unter buu.ch/podcast gibt es das alles zum Nachlesen und Nachschauen. Ich beginne mit dem riesen Bilderbuchstapel. Und zwar das erste Buch, das ich zum Thema Weltall vorstellen möchte, ist eins von Kalle und Elsa. Die hatten wir schon mal, ich glaube, in der Vielfaltsfolge. Und zwar gibt es von Kalle und Elsa aus dem Bohem Verlag, geschrieben von der Jenny Westin Verona und vom Jesus Verona, drei Bände insgesamt. Und der dritte und neueste Band, der heißt Kalle und Elsa lieben die Nacht. Und da geht es um eine Übernachtung. Und zwar ist der Kalle zu Besuch bei der Elsa. Und wie immer machen die ihr Umfeld so zu einer Spielwelt. Man merkt immer, dass den Macherinnen von den Büchern so das Aufbrechen von Rollenbildern und das Darstellen von Diversität ein mega Anliegen ist. Und das kommt wirklich immer so extrem gut rüber. Konkret geht die Geschichte so, dass der Kalle von seiner Mama mit dem Lastenrad zur Elsa gebracht wird. Die wohnt da in so einem Wohnhaus in einer Dachgeschosswohnung. Das merkt man, weil das Fenster dann, das Dach, runde Dachfenster dann umfunktioniert wird zu so einem Raumschiff-Element auch. Und der Papa passt auf die beiden auf und begleitet sie bei dem Spiel, beziehungsweise, was total nett ist, die beiden stellen das Zimmer von oben bis unten auf den Kopf und der Papa steht im Hintergrund und macht die Wäsche. Nachher liest er dann eine Geschichte vor, also der kommt auch so als Element in ihrer Weltraumwelt vor, genau. Und sie bauen da halt die ärgsten Welten. Aus dem Bett wird ein Raumschiff, das heißt Valentina, das ist sicher auch kein Zufall. Und sie verwenden alles, was es in dem Zimmer gibt, für das freie Spiel und sind dann am Mond und spannend ist auch die Charakterzeichnung der beiden Kinder, die dann noch deutlicher rauskommt als in den ersten beiden Bänden. Also der Kalle setzt sich mit seinen Ängsten auseinander und der akzeptiert, kein Held zu sein. Und die ungestüme Elsa ruft, nichts. Ich brauche nicht gerettet zu werden. Ich bin stark wie eine Supernova. Genau, das Buch macht total Lust auf das Kinderzimmer mal wieder von oben bis unten zu verwüsten und alles, was man hat, einzubauen ins freie Spiel und sich eine Weltraumlandschaft zu bauen. Das nächste Buch ist so eine Mischung aus Bilderbuch und Sachbuch, also ein Sachbilderbuch. Das richtet sich auch ungefähr, an Kinder ab ungefähr 4 Jahren. Und der kleine blaue Punkt, der die Erde ist, der erzählt über sich selbst und über die anderen Planeten, die sich um einen riesigen hellen Feuerball die Sonne drehen. Und als eines Tages wieder einmal einen seiner Nachbarn vorbeiziehen sieht, denkt sie sich, alle anderen Planeten sind so besonders, ich wünschte mir, ich könnte sein wie sie. Und man lernt dann auch, wie die Planeten sind, man erfährt das dann. Und dazu muss ich mal sagen, bei anderen Themen bin ich nicht der Meinung, dass ein Kinderbuch reicht, um sich zu informieren. Aber beim Thema Weltraum ist das komplett anders. Ich habe mein komplettes Wissen über die Eigenschaften von Planeten, über die Größe der ISS, sie ist so groß wie 2 Fußballfelder, über die Entfernung der Planeten, whatever. Ich habe diese Infos komplett aus Kinderbüchern und ich sage euch, das reicht. Bei dem Thema gibt es mein absolutes Okay dafür. Auch als Volksschullehrerin, wenn ich eine Unterrichtseinheit zum Thema Weltraum planen muss, lese ich mir ein Kinderbuch durch und gut ist, ich weiß alles, was ich wissen muss. Zum Beispiel eben mein kleiner blauer Punkt, wo es um die unterschiedlichsten Eigenschaften geht. Und man muss auch dazu sagen, dieses Buch ist so unglaublich süß illustriert. Also diese ganzen Planeten und die Sonne, die haben Augen, so große, süße Augen. Und ihre Charakterzeichnung ist irgendwie so lieb umgesetzt. Und es geht eben darum, dass sie alle ganz unterschiedliche Sachen können oder ganz unterschiedlich sind. Und die Erde fühlt sich da irgendwie ein bisschen verloren und möchte so sein wie die anderen. Sie zweifelt an sich, weil sie ist nicht besonders groß, sie ist nicht besonders warm oder kalt und hat auch keine schönen Ringe. Und dann mischen sich aber die anderen Planeten ein und zählen die Vorzüge und Besonderheiten der Erde auf. Und letztlich meldet sich auch eine kleine Erdbewohnerin zu Wort. Du bist der einzige Planet, auf dem ich leben kann. Und das ist halt wirklich eine schöne Geschichte über Individualität und über das Einzigartigsein, verknüpft mit diesen ganzen Sachinfos. Also eine besondere gelungene Herangehensweise und lässt Kinder so ab ungefähr 4 Jahren spielerisch in die Welt der Astronomie eintauchen. Ein weiteres Buch, das ich unbedingt noch mit aufnehmen wollte, ist das Buch Laika, die Kosmonautin. Wir kennen ja alle die Geschichte, die recht tragische Geschichte von dem ersten Hund im Weltraum, von dem ersten Lebewesen im Weltraum. Und das Buch bietet halt vielleicht auch so einen Anlass, wenn man möchte, über Ethik zu reden, über Tierrechte, über Forschung und solche Fragen zu diskutieren. Aber es muss auch nicht unbedingt sein. Was ich besonders finde an dem Buch ist, dass dieser sowjetische Brutalismusstil so schön umgesetzt wurde, abgebildet wurde. Also man sieht dann die Laika, wie sie auf den Straßen Moskaus herumstreuen und dann im Alles und alles in diesem Stil. Das ist gezeichnet worden vom Owen Davy. Wirklich, wirklich schön umgesetzt. Und ich spoilere jetzt die Geschichte, ausnahmsweise. Nämlich, es geht darum, einsam und allein streunt die kleine Laika durch die Straßen Moskaus. Nachts träumt sie von den Sternen und von einer Familie, die sie liebt. Doch dann wird sie auserwählt, als erstes Lebewesen überhaupt den Weltraum zu erkunden. Laika macht sich auf zu ihrem größten Abenteuer. Und wir wissen ja, wie dieses Abenteuer ausgegangen ist. Laika ist einfach gestorben. Und in dem Buch hält die letzte Seite so eine Überraschung bereit, und zwar wurde Laika offenbar gefunden von einer außerirdischen Familie, die sie als Haustier aufgenommen haben. Und sie lebt dann bei einer Familie, die sie über alles liebt. Genau das, was sie sich immer gewünscht hat. Und ich finde das irgendwie ein ganz schönes Ende einer wirklich ziemlich tragischen und argen Geschichte. Super spannender Ansatz. Wer ethische Fragen diskutieren möchte und dann einen Anlass sucht oder wem einfach dieser sowjetische Brutalismus gefällt, der soll das Buch sich unbedingt anschauen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es das aktuell auf Deutsch noch gibt. Ich glaube, auf Englisch gibt es noch und sonst wird man vielleicht in der Bücherei oder in Antiquariaten finden. Aber ich finde, das ist wirklich so ein herausragend schönes und besonderes Bilderbuch. Das waren so meine drei Bilderbücher, die ich aussuchen konnte. Jetzt kommen wir zu den Sachbüchern. Ein Sachbuch, das ich in dem Zusammenhang vorstellen möchte, heißt Space Kids, eine Einführung in den Weltraum. Und das stellt sich zu Beginn der Weltraum einmal höchstpersönlich bei den LeserInnen vor. Ich bin das Weltall, ich bin alles und überall. Und du bist etwas ganz Besonderes. Und es lädt dem Kind auf eine Forschungsreise rund um das unheimlich komplexe Thema ein. Und ich als Nicht-Weltraumexpertin finde, dass das sehr gelungen ist, immer wieder so runtergebrochen wird. Und ich habe auch da noch vieles, was ich mir eigentlich in Wirklichkeit nicht vorstellen kann, gelernt zu den unterschiedlichsten Weltraumthemen. Das Buch schafft es, komplexe Themen kindgerecht runterzubrechen und die sind auch sprachlich ganz schön formuliert. Das ist ja nicht ganz irrelevant. Obwohl es um ein technisches Thema geht, kommt die Poesie nicht zu kurz. Und hinten gibt es auch noch ein Glossar für alle, die das kurz und knapp wissen möchten. Und was ich an diesem Thema total spannend finde, dass sowohl die Astronautinnen auf der Weltraumstation, aber auch die Kinder, die von der Erde aus den Weltraum erforschen, dass die recht divers dargestellt werden. Und finde das überhaupt recht spannend, dass es da beim Weltraum, dass es die meisten Weltraumbücher, die ich kenne, allesamt ganz selbstverständlich Diversität abbilden. Könnte man ja nicht unbedingt meinen, dass das Standard ist. Ist es aber tatsächlich. Genauso wie bei den zwei nächsten Büchern, die ich an der Stelle unbedingt vorstellen möchte, die ich gerade vorliegen habe. Und zwar gibt es da ein größeres, das heißt Mein großes Buch vom Weltall, und es gibt ein kleineres, das heißt Astronauten. Muss man halt dann immer AstronautInnen vorlesen, aber das ist ja meistens so. Die zwei Bücher sind aus dem Gerstenberg Verlag und kommen aus so einer Reihe, die unglaublich großartige Mitmachbücher, interaktive Bücher auch für durchaus größere Kinder haben. Ich beginne mal mit dem kleineren Buch. Das ist für Kinder, ich würde mal sagen, so ab ungefähr 5 Jahren. Und neben diesen bewährten und beliebten Klappenelementen gibt es dort auch schon so richtige Papierkunst. Also ich glaube zumindest, dass man das so nennt. Es gibt sicher einen Fachbegriff für sowas. Aber da kann man Raketen starten lassen, so indem man Elemente verschiebt. Man kann zum Beispiel in eine Schlafkabine hineinschauen und sieht, wie da ein Astronaut an der Wand befestigt in einem Schlafsack schläft. Man kann aber auch den Kühlschrank der Raumstation öffnen und dann fliegen plötzlich diese Essenspackungen in der Luft herum. Man kann sich das dann richtig gut vorstellen. Ich finde, das ist großartig gelöst. Man kann einen Kasten aufmachen und dann fliegt so ein T-Shirt umher. Also da ist richtig Schwerkraft ganz gut visualisiert. Ich finde das echt großartig gemacht. Auch ein kleiner, eine Landekapsel mit einem Fallschirm poppt dann auf, wenn man da was umblättert, und dann kann man auch sogar noch in die Kapsel hineinschauen und da sitzen zwei Leute drin. Also ich finde, das ist wirklich ein extrem gut gemachtes Buch, und ich würde sagen, das ist so für Kinder ab 5 Jahren. Und dieses große Geschwister zu diesem Buch, das heißt Mein großes Buch vom Weltall, ist für Kinder ab Grundschulalter, also so, ich würde eher sagen ab 6, 7 Jahren. Und man muss gut aufpassen, dass das nicht die kleinen Geschwister in die Hand kriegen, weil diese ganzen Pop-up-Elemente viel, viel fragiler sind. Und so schnell kann man gar nicht schauen, ist da schon mal ein Teil abgerissen, wenn man da jetzt mit so 3-jährigen Tapsefingern reingreift. Alles schon passiert. Und das ist nochmal viel spektakulärer von den Elementen her. Zum Beispiel gibt es da die verschiedensten Raketen aus den unterschiedlichen Ländern, in die man alle hineinschauen kann. Und kann mit einem Lift rauffahren und sehen, wie die einsteigen. Es ist jetzt alles total schwer zu beschreiben, deswegen kann ich eigentlich nur raten, dass man in dieses Buch hineinschaut, was da alles aufpoppt, was da alles wie interaktiv ist. Man kann die Raketen wirklich starten lassen über das Buch hinaus. Also es ist ganz, ganz extrem arg durchdacht. Es ist eine hohe Papierkunst. Es schwebt ein Astronaut oder eine Astronautin an einer Schnur herum. Und man sieht, wie die Erde aus dem All ausschaut, aber tatsächlich dreidimensional. Also man klappt die Seite auf und es entsteht dann so eine Halbrunde, eine Halbkugel und man kann sich das alles ziemlich gut anschauen. Also ich bin ein großer Fan von diesen Büchern aus dem Gerstenberg Verlag mit diesen sogenannten Spielelementen zum Schieben, Ziehen, Drehen, Auf- und Zumachen, die echt die Kinder interaktiv in die Weltraumreise interaktiv eine Weltraumreise starten lassen. Ich habe das Buch auch schon teilweise im Unterricht eingesetzt und auch Kinder, die nicht so gerne lesen, schauen sich das Buch dann trotzdem gern an und wollen sich dann doch gerne mit dem Thema auseinandersetzen und wollen sich gerne damit beschäftigen. Extrem schön, aber sollte man sich tatsächlich anschauen. Und der Vollständigkeit halber, ein drittes Mal Gerstenberg Verlag. Ich möchte auch das sehr interaktive Buch Rund um die Sonne von der Patricia Geis unbedingt empfehlen. Das ist genauso, also da gibt es auch ganz viele so Papierelemente, die dann so aufklappen. Es ist auch nichts für Tapsefinger. Und da finde ich es auch zum Beispiel spannend, wie man dann eine Taschenlampe zur Hand nehmen soll und dann die Sonnen- und Mondfinsternis nachspielen kann. Das richtet sich auch an Grundschulkinder, vielleicht so ab der dritten Klasse. Ich habe so einen Softspot für solche extrem gut durchdachten, cleveren, filigranen Sachbilderbücher, die wirklich so eintauchen lassen in die Welt oder ins Weltall. Und falls sich Hörerinnen jetzt denken, boah, jetzt hat sie nur so Bilderbücher vorgestellt und Grundschulalter, einen Tipp habe ich tatsächlich noch, und zwar ist es nochmal aus dem Gerstenberg Verlag. Das Buch heißt Das Weltall oder Das Geheimnis, aus dem nichts wurde. Das ist ein extrem feines, wunderschönes Buch für Kinder ab 12 Jahren, das sich auch mit dem Thema auseinandersetzt. Ich muss nur sagen, Leserate Roh hätte ich das vorgeschlagen zum Besprechen. Leserate Roh wollte das aber nicht machen. Das war ihr zu technisch. Aber für Kinder, die Interesse an dem Thema haben, ist das sicher super, super empfehlenswert. Es beantwortet die Fragen, wie ist unser Weltall entstanden? Kann aus nichts etwas werden? Und das ist recht humorvoll und packend beantwortet. Gibt auch allerhand verblüffende Gedankenexperimente und führt ein in die Welt der Supernovas, schwarzen Löcher, rote Riesen und weißen Zwergen. Witzig finde ich die Illustrationen, die zeigen, dass man nicht alles immer so ernst nehmen muss. Das war's mit meiner heute sehr umfangreichen Auswahl. Und das Buch, das sich Leserate Roh letztendlich ausgesucht hat, ist ein ziemlich spannendes. Es hat zumindest das Universum im Titel und am Cover. Aber hört selbst.
Leserate Roh empfiehlt.
Ich stelle heute das Buch Das Universum ist verdammt groß und super mystisch vor. Die Autorin heißt Lisa Krusche. In dem Buch geht es nicht wirklich ums Universum, sondern es geht um einen Jungen, der mit seiner Freundin und seinem Opa seinen Vater finden möchte. Sie erleben ein großes Abenteuer auf ihrer Reise und sie kommen auch an vielen Orten an. In Ungarn und in Polen. Das Ziel ist in Istanbul. Dort finden sie nämlich den Vater. In dem Buch spielt mit ein Junge namens Gustav. Er ist Er ist eher schüchtern und er hat sich geschworen, dass er nicht mehr spricht. Aber erst am Ende des Buches fängt er wieder an zu sprechen. Er hat, bevor er wieder zu sprechen angefangen hat, hat er mit dem Handy kommuniziert. Er hat da was eingetippt und es den Menschen vors Gesicht gehalten. Dann war da noch seine Freundin Charles. Sie haben sich so kennengelernt, er hat sie einfach angesprochen. Ich finde, sie ist ein bisschen lautstark. Das heißt, sie traut sich viel und sie ist, ja. Und ein bisschen crazy ist sie auch. Dann ist noch der Opa da. Der ist ein Zirkusclown gewesen. Und als die Geschichte angefangen hat, war er noch so ein blasser Mensch, der im Altersheim gesessen ist. So hat man es zumindest beschrieben im Buch. Und dann, plötzlich, als das Abenteuer begonnen hat, dann ist er für mich so lebendig geworden irgendwie. Es fängt in Berlin an, aber in der Geschichte eigentlich, da fahren sie durch viele Länder in Europa. Auf dem Cover ist auch das Universum abgebildet, aber nicht nur. Es ist zum Beispiel auch ein Tintenfisch darauf. Und zwar deshalb, weil Charles mal aus einem Automaten einen Kuscheltintenfisch gezogen hat. Sie fand, dass er nicht in diesen Automaten passt. Und sie hat wieder die Königin der Meere getauft. Und die ist nämlich auch auf dem Cover. Es hat mir so gut gefallen, weil es so unterhaltsam war. Und das heißt, es hat eigentlich immer was passiert. Bei jeder Station haben sie immer etwas Spannendes erlebt. Und es war auch oft ziemlich gruselig, weil einmal wurden sie ja fast erschossen. Ich würde das Buch allen empfehlen, die gerne Abenteuergeschichten lesen und sich nicht fürchten, wenn etwas Gruseliges, auch ein bisschen Arges passiert. Wisst ihr, warum das Buch Das Universum ist verdammt groß und super mystisch heißt? Und zwar, weil Charles und ihre Eltern, die glauben daran, dass das Universum einen leitet. Einen leitet und schaut, dass alles gut wird. Es ist schön, daran zu glauben, aber mich leitet das Universum nicht.
Über unseren heutigen Gast freue ich mich besonders. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie wirklich zusagt. Ich habe sie einfach so auf gut Glück angefragt, aber sie hat es getan. Und zwar kurz vorweg, es gibt in Deutschland die Stiftung Die Astronautin. Das ist so eine privat finanzierte Initiative, die ein klares Ziel hat. Und zwar wollen sie die erste deutsche Astronautin zu ihrer Mission auf die internationale Raumstation ISS schicken. Und im Moment sind da zwei Frauen dabei. Zum einen die Astronomin Susanna Randall und die Wetter- und Klimaforscherin Insa Thiele Eich. Und gemeinsam mit vielen anderen Frauen aus Technik und Naturwissenschaft haben sie so ein Assessment Center durchlaufen und anspruchsvolle Tests gemacht und es schließlich ins Training für Astronautinnen geschafft. Und darüber haben die beiden ein Kinderbuch geschrieben. Und ich freue mich so sehr, dass Insa Thiele Eich heute unser Gast beim Spracheninterview ist und ganz viele spannende Fragen für uns beantwortet hat. Das erste Buch, das unter dem Motto Lesen lernen wie eine Rakete erschienen ist, heißt Unser Weg ins Weltall und wurde eben von den beiden, die bei der Initiative Die Astronautin dabei sind, geschrieben. Und was das Besondere ist, es ist ein Lesestarterbuch, weil gerade für Kinder, die lesen lernen, gibt es nicht so viel richtig gute Bücher, die ich guten Gewissens empfehle. Also es sind eben alle sämtliche Aspekte berücksichtigt, die für so Leserinnen der zweiten Lesestufe wichtig sind. Zum Beispiel große Schrift, kurze Textabschnitte, schöne Bilder, die das Lese- und Textverständnis unterstützen und auch Leserätsel und Lesespiele rund um Textkompetenz.
Sprachi-Interview.
Ich erinnere mich, dass ich als Berufswunsch als Kind auch mal Astronautin hatte. Also ich weiß, dass ich das in so Freundschaftsbücher reingeschrieben habe, wo man das eintragen musste. Geworden bin ich letztendlich Grundschullehrerin. Aber was würdest du einem Mädchen raten, das später mal ins All fliegen will?
Das ist so lustig, weil bei mir stand Grundschullehrerin, guck. Und ehrlich gesagt stand davor noch Hausfrau und Mutter, aber das habe ich auch nur eins von geschafft. Obwohl, es ist tatsächlich, was ich einem Mädchen raten würde, das später Astronautin werden möchte, ist, also es ist gerade ein guter Zeitpunkt, um diesen Wunsch zu haben, denn es gibt jetzt durch die kommerzielle Raumfahrt, also dadurch, dass SpaceX und die anderen Anbieter jetzt auch es schaffen, Raketen ins All zu fliegen, hoffentlich bald mehr Möglichkeiten, einfach auch ins All zu kommen. Das ist das Gute daran. Und leider, also man braucht einen sehr langen Atem. Man sollte sich auf jeden Fall auch noch ein schönes anderes Ziel auf der Erde suchen, weil es so wenig Leute gibt, die es leider schaffen. Und selbst bei mir ist es ja noch nicht klar, dass ich es schaffe. Dass ich Mädchen und auch Jungs immer sage, man muss sich einfach auf der Erde auch irgendwas noch suchen, was einen auch hier auf der Erde mit Leidenschaft erfüllt. Und da gibt es ja zum Glück ganz viel, was man noch machen kann. Grundschullehrerin zum Beispiel oder auch Hausfrau oder auch Mutter. Das ist, oder Hausfrau und Mutter, es geht alles, ja. Genau, also das kann man ja alles mit Leidenschaft machen. Und wenn man da noch was findet, was einen hier auf der Erde trägt, dann kann man so einen Traum auch nebenher als Plan B laufen lassen, so wie ich.
Unter dem Motto Lesen lernen wie eine Rakete hast du gemeinsam mit Susanna Randall ein Erstleserinnenbuch namens Unser Weg ins Weltall geschrieben. Wer von euch beiden letztlich als erste deutsche Frau ins All fliegen wird, ist noch unklar. Aber ihr schreibt, es ist fast egal, wer von uns beiden am Ende ins Weltall fliegt. Die andere ist auf jeden Fall in Gedanken dabei. Wie heißt die aktuell erschienene Fortsetzung eures Buchs und worum geht es da?
Also zu dem ersten Punkt. Ja, es ist so, man trainiert immer als Astronautin oder als Astronaut immer im Team. Also das ist die Trainings sind ja auch teilweise sehr aufwendig. Und gerade so Überlebenstrainings oder so, die fußen auch ganz stark darauf, dass man im Team trainiert, um sich selbst im Team auch kennenzulernen. Also wie gehe ich damit um, wenn da noch andere Leute sind, die jetzt vielleicht Bedürfnisse haben, die zuerst dran sind vor meinen eigenen, oder wie gehe ich mit Konflikten um, gerade so Ressourcenkonflikte, wenn es dann zu wenig von irgendetwas gibt, wie verteilen wir das, wie machen wir das und wie funktioniere ich im Team? Das ist ein ganz wichtiger Teil, den man, bevor man auf die Raumstation geht, trainiert. Und deshalb trainieren auch wir im Team. Und falls eine von uns krank wird oder ausfällt oder was auch immer, gibt es immer in der Raumfahrt Ersatz. Das gibt es auch für technische Teile, aber auch für Menschen. Das heißt, wenn drei Leute in der Kapsel fliegen, sollen, ist schon klar, welche drei Leute nachrutschen, falls irgendwas mit einem der drei Personen ist. Das ist ganz normal. Es ist also normal, dass eine von uns zuerst fliegt und die nächste dann auf der nächsten Mission. Also das wissen wir schon seit Anfang an und das ist etwas, was zum Glück aber auch nicht so im Vordergrund steht. Und gleichzeitig ist es ja so, dass die andere auf jeden Fall Teil der Mission ist. Also wenn man dann am Boden bleibt, ist man ja trotzdem Teil der Mission. Man macht dann vom Boden aus Sachen und Aktivitäten. Und wir haben so eine enge Verbindung dadurch, dass wir dieses Training jetzt gemeinsam ja auch durchlaufen und diese ja auch besondere Position haben, dass wir in jedem Fall, also da denke ich, die andere auch dann zumindest gedanklich mitnehmen. Und im Idealfall fliegt sie ja dann auch als zweites. Deswegen ist das jetzt nicht so das große Thema. Aber es eignete sich schon als Cliffhanger für Band 1. Und Band 2, das Abenteuer Raketenstart. Da haben wir gedacht, wäre es doch ganz schön, dass man auch mal ein bisschen darauf eingeht, so ja, wie funktioniert das überhaupt, was bedeutet das, wie bereitet man sich darauf vor. Mir persönlich war es auch ganz wichtig, weil ich das oft gefragt werde, dass man auch die Komponente mit reinnimmt, dass ein Start auch mal schief gehen kann oder auch eine Landung. Also natürlich, ich habe ja selber auch Kinder, die sind 11, 8 und 2, das heißt, ich habe dann immer, zum Glück habe ich gerade eine 8-Jährige, da kann man dann immer so ganz gut mal testen, welche Themen funktionieren gut und welche nicht. Und ich finde es immer ganz schön, wenn in Kinderbüchern nicht nur so Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, sondern auch, also ja, da gibt es ganz viele schöne Kinderbücher, finde ich, die auch so mal so Themen aufgreifen, wo man dann auch wirklich mal mit den Kindern sprechen kann über vielleicht Dinge, die man jetzt so in einem Kinderbuch erstmal nicht erwartet. Wir haben natürlich uns bemüht, das sehr, jetzt nicht so, ja, die sterben dann und dann sind alle tot zu schreiben, sondern aber dass wir schon auch darauf eingehen, dass es riskant ist, dass was passieren kann, aber warum wir sicher sind, dass es nicht passieren wird. Also so ein bisschen so das so. Und das halt natürlich dann noch auf Erstleseniveau. Man hat ja leider nicht so viele Zeichen. Aber das hat schon Spaß gemacht, das auch so zu schreiben und dann auch zu gucken. Und da geht es halt auf jeden Fall so auch ein bisschen noch um das, was wir jetzt gerade auch trainieren. Also wir hatten gerade eine Höhlenmission, das beschreiben wir dann auch. Und dann noch am Ende, wie kommt dann die Rakete, wie läuft so ein Start ab, was passiert dann? Und ja, dann kommt man auf der Raumstation an. Das ist so das Ende des Buches von Band 2.
Du bist ja selber Mama dreier, bald vier Kinder. Welche Bücher lest ihr am liebsten?
Das ist natürlich altersspezifisch abhängig. Die Große, da haben wir jetzt so klassisch, ne? Harry Potter ist so gerade das. Entweder vorlesen, weil es doch auch einfach ein dickes Buch ist und das manchmal auch ein bisschen erschlägt. Oder auch, sie ist gerade in ganz vielen Buchreihen, wo ich persönlich mich aber schon nicht mehr so richtig einmischen kann. Also mit 11 bin ich da schon so ein bisschen raus aus dem Thema. Bei der 8-Jährigen sind wir totale Dunne-Fans. Das lese ich auch total gerne vor. Und das ist, da hatte ich nämlich auch die Idee her, dass man durchaus mal auch reinschreiben kann, dass ein Elternteil krank wird oder auch stirbt. Oder also da, gerade in den Dunne-Büchern, da geht, jetzt sage ich hoffentlich den Namen nicht falsch, ich habe da so ein schlechtes Gedächtnis, aber Rosa Lagerkranz, die geht da so toll mit um, finde ich. Also es ist einfach so vollkommen klar, Dunnes Mama ist tot, fertig, aus, Punkt. Da sind alle traurig drüber, aber jetzt ist es halt so. Und das finde ich, das ist so eine, also das schockiert mein Kind auch gar nicht. Die nimmt das auch einfach so hin. Und die hat natürlich mal gefragt, ja, was wäre, wenn jetzt einer von euch stirbt? Oder, ne? Würde dann Papa auch eine neue Wanda heiraten oder nicht? Das ist so, jetzt habe ich gespoilert. Aber aus Band 7. Aber ja, auf jeden Fall ist das gerade so mein, also so diese Bücher lese ich sehr gerne. Und beim Kleinen, das ist jetzt unbezahlte Werbung, aber da finde ich, kann man so bei bestimmten Verlagen eigentlich jedes Buch kaufen und lesen. Also so bei dem 2-Jährigen. Da finde ich gerade so diese, ja, dieses, was mag er gerade so gerne? Mir ist so heiß, mochte er diesen Sommer so gerne. Das ist aus dem Moritz Verlag oder auch im Oetinger Verlag, finde ich, sind einfach so viele schöne kleine Kinderbücher, die auch so die Fantasie anregen und ganz viel Raum einfach zum selber sprechen lassen und gar nicht so vorlesen sind. Und, muss ich aber auch sagen, er liebt das Buch Alle Kinder. Das ist das ABC der Schadenfreude. Das ist sein, das ist heiß geliebt. Also er kann die zweiten Teile der Sätze kann er schon vervollständigen. Also ja, es ist so ein bisschen, das ABC der Schadenfreude ist von ihm geliebt. Und das zeigt vielleicht auch, dass man nicht immer, weil ich glaube, er begreift die Ironie dahinter noch nicht mit seinen 2 Jahren. Aber das zeigt vielleicht, dass man nicht immer in der Hand hat, was gerade so die Lieblingsbücher der Kinder sind. Und einfach nur, weil es hier gerade liegt, sage ich das auch noch, das zweite absolute Lieblingsbuch von ihm, sehr zu meinem Bedauern, ist ein Buch, was es bei Lego Duplo mal als Beilage gab, wo man Anna suchen muss. Also die Duplo-Figur Anna. Und ich finde dieses Buch, es gibt so viele tolle Kinderbücher, dieses Buch gehört nicht dazu. Aber alle drei von meinen Kindern haben dieses Buch geliebt ohne Ende. Und man kann auch aus diesem Buch was Schönes machen. Deswegen, es ist einfach so, also ich nehme da sehr viel mehr auf, was die Kinder gerne mögen. Und natürlich kaufe ich auch gerne mal was Schönes. Und freue mich tatsächlich, dass es in den letzten Jahren auch einfach so viele schöne Themen gibt, was du ja auch schon angesprochen hast, dass es auch gerade zum Thema Weltraum, dass sich so viel Mühe gegeben wird, da auch mehr auf Diversität einzugehen. Das ist was mir ganz wichtig ist. Also ich hab auch schon Bücher verschwinden lassen, so bestimmte Mäusebücher, so Leo Lausemaus zum Beispiel, die findet man dann einfach nicht mehr leider. Oder auch bei Conny ist es auch manchmal schwierig für mich, dass so, manchmal lese ich es ein bisschen anders vor, als es da steht. Das sind so Sachen, aber ja, das ist so meine 11-jährige Vorlesekarriere, die ich jetzt hier so kurz probiere zusammenzufassen.
Spezialfrage, du bist ja auch Wetter- und Klimaforscherin. Hast du vielleicht auch Büchertipps zum Thema Klimawandel für uns?
Ich weiß da immer nicht so genau. Also tatsächlich ist das was vielleicht liegt das daran, dass ich da ein bisschen betriebsblind bin, aber ich persönlich lese dazu gar nichts vor bei mir. Also ich habe ein paar Bücher, wo das so auf Sachbuchebene erklärt wird. Da gibt es, also ich kenne leider keine genauen Titel. Tatsächlich lese ich dazu ganz wenig vor, weil ich das immer, also ich finde, es ist eher unsere Aufgabe als Erwachsene, dazu Bücher zu lesen und ins Handeln zu kommen. Und ich bin immer ein bisschen vorsichtig damit, dass so in die Kinderzimmer zu legen als Thema. Weil man da ganz, ganz, also mir als Erwachsene wird ja manchmal schon sehr trübselig, wenn ich über das Thema nachdenke. Und es gibt auf der Wetterebene, gibt es ganz schöne Bücher, auch so für so 4-, 5-, 6-Jährige, so Das Hühnchen und die Sonne zum Beispiel, die den Wasserkreislauf total schön erklären. Also das gibt es alles. Aber gerade zum Klimawandel, also ich weiß, dass die großen Verlage dazu Sachbücher haben, die kann man sich bestimmt mal angucken, aber ich finde es immer schwierig, wenn man, also da fände ich es eher wichtiger, wenn man als Erwachsene den Kindern zeigt, wir lesen dazu jetzt mal ein Buch. Da gibt es ja für Erwachsene auch unendlich viele Bücher zu. Und wir ändern unseren Alltag dementsprechend, basierend auf diesem Erwachsenenbuch, weil ich mich als erwachsene Person darum kümmere, dass es für dich nicht so schlimm wird. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil mich als Kind hat das Ozonloch damals total schockiert. Ich konnte da nicht schlafen, als ich das erste Mal Bilder gesehen habe davon, weil ich gar nicht wusste, was es bedeutet. Es ist ein Loch in der Atmosphäre. Ich habe gar nicht verstanden, dass es natürlich kein richtiges Loch ist, aber das hat mich richtig erschrocken. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man Kinder nicht damit alleine lässt mit dieser großen, mit dieser sehr großen Herausforderung, die ja schon Erwachsene so beeinträchtigt. Deswegen tatsächlich haben meine Kinder sehr viele Weltallbücher, sehr viele Pferdebücher, kein Klimabuch. Genau. Also vielleicht da der Appell, ja. Vielleicht der Appell eher, als wenn einem das wichtig ist. Klar, wenn das Kind jetzt sagt, ich möchte dazu was lernen, dann gibt es mit Sicherheit, also aus den gängigen Reihen, auch gute Sachbücher. Aber wenn das nicht vom Kind auskommt, wäre ich da ganz, 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 ganz vorsichtig mit.
Das heißt, es ist ein Thema, bei dem Erwachsene und VorleserInnen Verantwortung übernehmen müssen?
Ja, genau. Einfach ja im Schulkiosk keinen Plastikbecher mehr benutzen. Das ist so, nee, sorry, das ist nicht das Problem. Also es ist nicht euer Plastikbecher im Schulkiosk das Problem. Das Problem ist, dass die allgemeine Mentalität zum Thema Wegwerfen das ja. Und es ist, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man mit Kindern auch, also meine zum Beispiel, ich biete ihnen das immer an. Ich sage immer, okay, wenn wir jetzt, du brauchst einen neuen Pullover, dass wir halt einfach zusammen bei eBay Kleinanzeigen schauen. Zum Beispiel, dass wir einfach Gebrauch gucken, weil das mache ich auch für mich. Und das, die finden das total super, weil die sagen, guck mal, ich habe das eh nicht lange an, ich kriege da eh wahrscheinlich gleich ein Loch rein in einem Jahr in die Hose. Und dann kaufen die sich irgendwelche schönen Kleidungspakete bei eBay Kleinanzeigen. Nicht, weil, also natürlich freue ich mich auch, wenn man was sparen kann, das ist auch immer gut. Aber das, und bei denen geht es auch gar nicht vorrangig ums Sparen, sondern ums Wegwerfen. Also die Große hat sich Glasstrohhalme jetzt gewünscht zum Geburtstag, weil unsere waren irgendwie kaputt. Und dann gab es ja halt keine Strohhalme mehr, also das finde ich so, das ist natürlich wichtig, dass sie schon mit diesem Gedanken groß werden von ich schone Ressourcen. Das finde ich total wichtig. Aber genau wie du sagst, also das geht mir total gerade ins Herz, auch das mit beim Thema Rassismus, finde ich, ist das auch ganz schlimm. Dann kriegen die Kinder irgendwas vorgelesen zu, ja, du musst immer teilen und du musst immer ne, schön an andere denken. Und ich frage mich immer, machen das die Leute auch selber bei sich so und bilden sie sich auch selber so zu dem Thema fort, in dem, was ihnen als Erwachsene als Möglichkeit ja viel mehr gegeben ist? Und reflektieren diese Leute sich wirklich auch selbst so sehr? Deswegen ist, finde ich es bei Kinderbüchern super wichtig. Also auch bei uns im Buch zum Beispiel gehen wir gar nicht auf die Frage ein, dass wir jetzt so, haha, wir sind jetzt die erste Frau und nach 12 Männern oder so. Und meine Kinder können zum Beispiel auch mit diesem Goodnight Stories for Little Girls, mit diesen, wo dann nur Frauen drin sind, damit können die gar nicht so viel anfangen. Also die haben dann gefragt, ja, wo sind denn die Männer? Also warum sind hier eigentlich nur Frauen in dem Buch? Und da habe ich gemerkt, so toll ich die Idee dieses Buches finde, aber das ist für meine Kinder komisch, dass ich denen was vorlese, wo nur Frauen vorkommen. Weil das ist für mich als Erwachsene toll, weil ich weiß, Frauen kommen viel zu wenig in Büchern vor. Solche besonderen Frauen sowieso noch mal weniger. Und obwohl ja eigentlich jede Frau besonders ist, aber diese Personen, teilweise kannte ich sie nicht mal. Und das ist für mich als Erwachsene wichtig, dass es solche Bücher gibt. Aber für meine Kinder ist es einfach nur weird, dass da jetzt einfach irgendwie 25 Frauen vorgestellt werden. Und das finde ich total, das finde ich einen sehr guten Punkt, dass man da so ein bisschen guckt, warum habe ich dieses Buch jetzt gerade hier, ne, lese ich das jetzt vor. Ja, und es gibt ja ganz schöne Serien, wo dann, ich glaube, Ada Twist Scientist, also wir lesen auch viele Bücher auf Englisch vor, aber die gibt es natürlich auch oft auch auf Deutsch oder wo dann eine Ingenieurin ist oder eine Wissenschaftlerin und dann auch später, nämlich aus genau diesem Grund, auch ein Junge dazukommt als Architekt. Und dann ist es halt technische Berufe, kindgerecht dargestellt, aber halt nicht nur Mädchen, weil das ist auch wieder komisch.
Ich habe auch Lisa Ratterow gefragt, was sie von einer Astronautin gerne wissen würde.
Wie fühlt sich eigentlich schwerelos sein an?
Also wir waren tatsächlich schon schwerelos im Training, im Rahmen der Parabelflüge. Tatsächlich ist es so, man kann mit einem Flugzeug so Parabeln fliegen. Und am oberen Punkt der Parabel ist man 20 Sekunden lang, fällt man durch den Flieger. Also das ist tatsächlich so. Und das fühlt sich an wie schwerelos. Man hat natürlich noch Schwerkraft von der Erde, aber es fühlt sich so an, als sei man schwerelos, wie auf der Raumstation. Und das ist etwas, man kann es super schwer beschreiben. Also ich hatte es jetzt schon 20 Mal. Das Glück, dieses Gefühl zu erleben. Am allerersten ist es so, wie wenn man kurz vor dem Einschlafen, hat man das manchmal, dass man so fällt, kurz bevor man einschläft, dass man so denkt, so man fällt plötzlich runter. So fühlt sich der Eintritt in die Schwerelosigkeit, finde ich, am ehesten an. Aber dann diese 20 Sekunden, die man dann da in diesem Flugzeug ist, und wenn man sich nicht festhält an irgendwas, dann ist man ja einfach auch nur in der Luft. Also man kommt nicht von A nach B, man hängt dann einfach nur da. Man kann nichts machen. Man merkt richtig, wie der Magen auch, also wie die ganzen Organe auch schwerelos sind und nicht mehr an ihrem Ort sind. Man merkt am Minimum der Parabel, also unten, wenn das Flugzeug unten ist, merkt man das Gegenteil, nämlich wie sich die Wirbel auch richtig zusammendrücken. Also das ist übrigens genauso eindrücklich, das Gefühl, wie Schwerelosigkeit. Und dann ist man ja wieder schwerelos und das Gesicht wird ganz leicht, die Muskeln entspannen sich. Man muss eigentlich schon von alleine lachen, wenn man nicht eh schon lachen würde, müsste man spätestens dadurch lachen, dass einfach alles ganz leicht wird und sich ganz leicht anfühlt. Und dann ist es aber gleichzeitig sehr skurril, weil man halt einfach mitten da hängt in der Luft und nicht vorwärts kommt. Und am Anfang, ich weiß noch, die erste Parabel habe ich probiert zu schwimmen. Das ist total bekloppt, weil man ja keinen Widerstand hat, wie im Wasser. Und dann guckt man auch einfach mal, was passiert jetzt, wo schwebe ich hin. Ja, und dann ist es meistens auch, sind 20 Sekunden ja auch recht kurz und es ist schnell wieder vorbei, viel zu schnell. Deswegen hoffe ich, dass ich, wenn ich auf der Raumstation dann war, vielleicht eine etwas qualifiziertere Antwort geben kann, wie es sich anfühlt, wenn man das mal ein paar Tage am Stück hat. Oder auch Wochen, genau. Und ich glaube aber, das Schöne ist ja, der Körper ist sehr belastbar. Und auf der Raumstation ist es auch so, dass ganz viele beschreiben, dass so nach wenigen Stunden bis Tagen der Körper sich so umgestellt hat, dass man es gar nicht mehr merkt. Also dass es dann schon ganz natürlich ist, dass man, ja, wenn man zum Beispiel die Brille auf der Nase hat, dass man die Brille einfach abzieht und vor sich in die Luft setzt und dann bleibt sie ja auch genau da. Und das erwartet man dann auch auf der Erde so. Ist natürlich dann auf der Erde nicht so. Wenn man die Brille dann dahin hält, fällt sie auf den Boden. Aber das beschreiben ganz viele Astronautinnen und Astronauten, dass man sich da sehr, sehr, sehr schnell dran gewöhnt und der Körper da so flexibel ist, dass man es dann auch gar nicht mehr so richtig bemerkt, was man gerade Tolles eigentlich für ein Gefühl hat.
Liebe Insa, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Es war super spannend. Die Bücher heißen übrigens Unser Weg ins Weltall und der zweite Teil heißt Abenteuer Raketenstart. Die sind beide im Oettinger Verlag erschienen. Und wie gesagt, auf der zweiten Lesestufe so sehr empfehlenswert. Das Projekt, in dem Susanna Randall und Insa Thiele Eich tätig sind, heißt Die Astronautin, dieastronautin.de. Ihr findet die beiden übrigens auch auf Instagram, Insa konkret unter AstroInsa, wo ihr die Abenteuer rund um den Raketenstart noch weiter verfolgen könnt. Das war's mit einer super abgespaceden Episode. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis bald.
Diverse Kinderbücher, der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt Original. Podcast-Werkstatt.